NZZ Live.
Guten Abend, liebes Publikum. Schön haben Sie an diesem, bei diesem Sommerwetter der Buddy oder dem Grillfest den Vorzug gegeben. Willkommen zu NZZ Live. Ich kann Ihnen versichern, mein heutiger Gast wird genügend über das Polarmeer reden, das zumindest für eine gewisse mentale Abkühlung gesorgt ist. Mein Name ist Christoph Krapf, ich bin Sportredakteur bei der NZZ, kümmere mich da unter anderem um den Segelsport. Zuerst möchte ich mich bedanken bei Burgerstein Vitamine, die den heutigen Abend unterstützen. Und natürlich herzlichen Dank Oliver Heer, mein heutiger Gast. Er ist 37 Jahre alt, kommt aus Rapperswil und hat das härteste Segelrennen der Welt, die Vendée Globe, in 99 Tagen absolviert. Dabei hat er eine Distanz von rund 45.000 Kilometern zurückgelegt, hat das Kap der Guten Hoffnung, Cape Leeuwin und Kap Horn umsegelt und er ist auch neben Skipper auch der CEO seiner Kampagne. Oliver, schön bist du da. Zum Einstieg, wie viele Seemeilen bist du eigentlich in deinem Leben schon gesegelt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwann bei ca. 90.000 Seemeilen aufgehört zu zählen. Bin jetzt irgendwo zwischen 150.000 und 160.000 Seemeilen. Wenn man das zusammenhängt, dann sind das ca. 6 Weltumrundungen, welche ich schon gesegelt habe. Und ja, die Zahl steigt und steigt.
Du hast die Weltmeere gesehen. Gibt es ein Lieblingsgewässer, das du hast?
Der Zürichsee natürlich. Nein, wenn es ums Segeln geht, ums professionelle Segeln und das sportliche Segeln, dann muss ich sagen, ist der Nordatlantik mein bevorzugtes Gebiet. Nicht ganz einfach, aber wenn man im Nordatlantik gut zurechtkommt, dann ist man ein solider Segler und deshalb schätze ich es sehr.
Was macht denn so herausfordernd den Nordatlantik?
Wann auch immer ein großer Sturm auf Europa zukommt, dann geht er normalerweise durch den Nordatlantik. Ich habe sehr viel Zeit in England verbracht, ich habe sehr viel Zeit in Frankreich verbracht und deshalb ist es ein bisschen mein Home-Turf, der Nordatlantik.
Dann hast du lieber kalte oder doch warme Temperaturen wie heute?
Mir ist die kalte Temperatur lieber. Könnte ich auswählen zwischen 30 Grad und 12 Grad, würde ich immer die 12 Grad wählen. Heute war es mir definitiv zu warm im Auto.
Schön bist du trotzdem da. Was ist die Erinnerung, die früheste Erinnerung, die du mit einem Schiff, mit einem Segelschiff verbindest? Kannst du dich da noch erinnern?
Nein, kann ich mich nicht. Ich kenne kein Leben ohne Schiffe. Ich war noch sehr, sehr klein, als ich mit meiner Familie, mit meinem Vater, mit meinem Onkel auf dem Zürichsee segeln gegangen bin. Und sehr bald hat es dann auch angefangen, das alleine segeln auf einem Optimist auf dem Zürichsee. Deshalb ja, gibt es für mich kein Leben ohne Schiffe.
Also du hast die Leiter, bist du langsam aber sicher hochgestiegen, bis zur Vendée Globe, dem heiligen Gral sozusagen, der Offshore-Segler, vielleicht in drei Schlagworten, was bedeutet diese Regatta für dich?
Ist schwierig, 99 Tage in drei Worte zusammenzufassen. Ich denke mal, sie ist für mich, die Vendée Globe ist sehr lang, sehr hart, aber auch sehr belohnend.
Sehr gut. Ich denke, das können wir auch noch ein bisschen vertiefen in der nächsten Stunde. Sie werden auch noch Gelegenheit haben, hinterher Ihre Fragen auch noch loszuwerden. Du hast jetzt nicht den typischen Weg eines Offshore-Seglers hinter dich. Wie hat das bei dir angefangen? Wie hast du zum Profisport gefunden schlussendlich?
Ja, der Profisegler ist nicht die natürlichste Berufswahl, wenn man am Zürichsee aufwächst. Aber wie gesagt, ich habe schon mein ganzes Leben gesegelt. Für lange Zeit habe ich es als Hobby gemacht. Ich habe an verschiedensten Regatten teilgenommen in der Schweiz und in Europa. Und irgendwann ging ich dann nach Asien für mein Studium und habe einige Zeit in Asien verbracht und konnte ich auf einer Rennjacht anheuern. Und dort kam ich irgendwie das erste Mal in Kontakt mit dem professionellen Segelsport und mir wurde auch ein Lohn bezahlt. Und dann habe ich gemerkt, das könnte auch ein Weg sein, einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und so ist dann ja das Ganze gestartet.
Gibt schlimmere Studentenjobs, oder, als Regatta zu segeln? Du hattest nachher, hast du in der Finanzindustrie, glaube ich, gearbeitet, hast Wirtschaft studiert. Was war denn der Auslöser, dass du gesagt hast, ich setze jetzt wirklich alles mal auf die Karte Sport?
Ja, da gab es einen Schlüsselmoment in meinem Leben. Das war im Februar 2014. Da ist mein Vater ganz plötzlich verstorben, an einem Herzstillstand. Und er war ein passionierter Segler. Und er hat aber immer gesagt, er werde sich dann irgendwann mal früh pensionieren lassen. Er wird dann segeln gehen. Er hat sehr viel gearbeitet, hat sehr viel Zeit in Asien verbracht. Ich habe im Unterbewusstsein genau die gleiche Karriere eingeschlagen wie er. Ich habe viel Zeit in Asien verbracht. Und so ein traumatisches Erlebnis, ja, das wirft dann gewisse Fragen auf. Ich frage mich dann, will ich wirklich so leben, wie mein Vater es getan hat? Oder will ich mein Traum folgen, solange ich es noch kann? Und ich glaube, wenn man sich diese Frage stellt, dann ja, ist die Entscheidung eigentlich schon fast gefallen. Und dann habe ich meinen Job gekündigt, meinen Anzug an den Nagel gehängt, wie man so schön sagt, und bin nach England gereist, um zu versuchen, Fuß zu fassen in der professionellen Segelbranche.
Wie fasst man da Fuß? Da wird wahrscheinlich nicht reichen, wenn man sagen kann, ich bin Oliver Herr vom Zürichsee und ich weiß, wo Bug und Heck sind.
Nein, gar nicht. Es war auch nicht einfach am Anfang. Ich reiste mit einem Campervan, der meinem Bruder gehörte, nach England und habe diesen Campervan im Parkplatz vom Hafen parkiert. Und ich habe dann auch für die ersten 7 Monate in diesem Campervan gelebt. Ohne Strom, ohne fließendem Wasser. Aber der Traum war so groß, dass das kein Problem für mich war. Und irgendwann kamen dann auch die Jobangebote und ich konnte meine Agenda stetig füllen und so mich beschäftigt halten. Und dann irgendwann auch die erste Wohnung konnte ich mir leisten in England und so ging's los.
Du bist dann Mitglied in einem Team geworden. Wie ging das vonstatten, dass du wirklich davon gelebt hast, von diesem Segelsport?
Ja, viele Leute denken oder haben ein bisschen eine romantische Vorstellung, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Die ehrliche Antwort ist, es ist ziemlich hart. Man muss sehr viel arbeiten, man muss auch beweisen, dass man es kann. Auf mich hat in England niemand gewartet. Aber ich glaube, dass ich auf eine gewisse Art und Weise in eine ziemlich relaxte Industrie, die Segelindustrie in England, ein bisschen die Schweizer Arbeitsmentalität hineingebracht habe. Das heißt, ich habe jeden Morgen mir gesagt, Olli, du musst der Erste sein, der auf dem Schiff ist, und am Abend bist du der Letzte, der weg vom Schiff geht. Und so konnte ich mich hocharbeiten, bis ich dann im 2018 beim Hugo Boss Team angefangen habe zu segeln. Das Hugo Boss Team ist eigentlich eines der erfolgreichsten Vandeglob Teams in der Geschichte der Vandeglob, und habe mich dann dort habe ich meinen Platz gefunden und musste mich aber auch wieder von unten hocharbeiten. Zuerst habe ich das Schiff gewaschen und dann hatte ich gewisse technische Verantwortung für das Schiff und dann wurde mir die Gesamtverantwortung vom Schiff übergeben und dann wurde ich schließlich auch Co-Skipper von Alex Thompson und bin so dann auch in die IMOCA-Klasse und die Vandeglob-Welt hineingekommen.
Gab es einen Moment, wo dieser Traum von der Vandeglob irgendwie herausbrach, oder war das ein stetiger Prozess?
Wenn man professionell segelt und vor allem, wenn man im Offshore-Segelsport seinen Platz findet, dann ist die Vandeglob wie der Gipfel, also der Mount Everest in unserem Sport. Und ich habe die Vandeglob schon immer verfolgt, schon als kleines Kind habe ich Bilder aus den Magazinen geschnitten und in meinem Zimmer aufgehängt. Aber es war immer ein sehr, wie soll ich sagen, ein Traum, der in weiter Ferne lag. Bis ich dann angefangen habe, bei Alex Thompson und der Hugo Boss zu segeln, da wurde das Ganze ein bisschen realistischer. Und es gab einen Schlüsselpunkt im 2021. Alex Thompson musste die Vandeglob aufgeben, segelte nach Cape Town Ich bin dann sofort nach Cape Town gereist, habe das Schiff wieder repariert, notdürftig, und wir haben dann zu zweit das Schiff zurück nach England gesegelt. Während dieser Überführung hat er mir mitgeteilt, dass er genug hat von der Wonder Globe. Er hat 5-mal an der Wonder Globe teilgenommen und hat dann aber eigentlich im gleichen Atemzug gesagt, aber Oli, du solltest das machen. Wenn du es jemals machen willst, solltest du es jetzt machen. Ich sei ein guter Segler, ich sei ein guter Kommunikator. Und er hat irgendwie gedacht, dass in der Schweiz das Geld auf den Bäumen wächst. Kann ich bestätigen, ist nicht der Fall. Aber ja, er hat mir das Ganze eigentlich so ganz ehrlich, in einer englischen Ehrlichkeit so gesagt. Und ich hatte dann noch 10 Tage Zeit, mir das Ganze durch den Kopf gehen zu lassen. Und als ich in England angekommen bin, dauerte es nochmals ein paar Tage, bis ich dann den Mut zusammengebracht habe, meine Frau zu fragen, ob das eine Möglichkeit wäre, dass wir zusammen eine Wanderglob-Kampagne aufgleisen. Sie hat sofort mich unterstützt. Sie hat gesagt, ja, wenn du das machen willst, dann machen wir das. Als nächstes habe ich meine Mutter um Erlaubnis gefragt, wie man es so schön macht. Auch sie hat gesagt, ja, mach du mal. Und so ist unsere Wanderglob-Kampagne geboren.
Haben Sie deine Mutter und deine Frau von Anfang an geglaubt, dass du das durchziehst, oder haben Sie gedacht, ja, mach du mal und
Bei meiner Frau, die wusste, dass wenn ich das so andeute und das so ausspreche, dass es auch ja eine wirkliche Möglichkeit ist, dass ich an den Start gehen werde. Sie kennt mich nur als Segler und wusste, dass ich das kann. Ich denke jetzt mal, bei meiner Mom war es ein bisschen anders. Die dachte, das ist einfach wieder eine Idee vom Sohn. Und ja, die hat wahrscheinlich ein bisschen weniger an das Ganze geglaubt, aber jetzt ja, ist es passiert.
Kannst du uns hier diese Faszination für das Offshore-Segeln, also für das Segeln weit auf dem Meer draußen, etwas erklären? Du hättest es ja durchaus bequemer haben können. Du hättest auch Skipper einer Luxusjacht werden können in der Karibik oder hättest am America's Cup jeden Abend ein gutes Hotelzimmer haben können. Warum
der Offshore-Segelsport? Ich glaube, also ich liebe den Segelsport, und der Segelsport ist sehr abwechslungsreich und sehr dynamisch, weil man hat ein sehr technologisches Schiff in der rohen Natur. Das ist der Fall bei den Superjachten, bei den America's Cup Yachten, aber wenn man dann über längere Zeit weit offshore ist, bringt es eine weitere Dimension von Komplexität. Also man ist dann plötzlich, das macht das Ganze noch viel interessanter, finde ich. Und deshalb bin ich irgendwie dem Offshore-Segelsport verfallen, schon ziemlich früh.
Dann hast du also deine eigene Kampagne auf die Beine gestellt. Du hast mir mal gesagt, ja, das war wie ein Start-up. Kannst du das ein bisschen erklären? Was hast du damit gemeint?
Ja, absolut. Und du hast es vorher im Intro gesagt, dass ich auch CEO bin. Es ist Fakt, dass natürlich sieht mich die Öffentlichkeit als Segler, aber wir leiten auch ein Unternehmen. Das Geld muss rein, weil das Geld geht definitiv wieder raus. Und wenn man eine solche Kampagne gründet, dann gründet man eine Aktiengesellschaft und dann ist es wirklich ein Start-up. Und in einem normalen Start-up ist es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein geregeltes Chaos. Man ist immer mit dem Rücken zur Wand, man reagiert, anstatt dass man sehr proaktiv ist. Und ich glaube, all diese Dinge waren absolut der Fall während unserer ersten Kampagne. Und es gab viele schwierige Momente, aber ich bin glücklich, dass wir es durchgezogen haben. Und ich glaube, wenn man mit vielen Start-up-Gründern aus der Wirtschaft sprechen würde, die würden auch sagen, die ersten paar Jahre in ihrem Unternehmen waren wahrscheinlich sehr ähnlich.
Also das Geld wuchs doch nicht so auf den Bäumen.
Nein, definitiv nicht.
Was war der schwierigste Moment oder die schwierigste Zutat für diese Kampagne?
Ja, es ist schwierig, einen spezifischen Moment zu definieren, der am schwierigsten war. Es gab viele Momente, wo meine Frau und ich am Tisch saßen und ernsthaft auch überlegt haben oder in Erwägung gezogen haben, die Kampagne zu stoppen, weil das Geld schlichtweg fehlte. Einer der schwierigen Momente war circa 5 Monate vor der Wonder Globe, Wir hatten noch keinen definitiven Startplatz für die Wanderglob. Deshalb waren auch alle potenziellen Sponsoren sehr zurückhaltend. Wir wussten aber, dass wir Geld ins Schiff investieren müssen, dass ich es auch, dass ich gute Chancen habe, um die Welt zu segeln. Und dann ging es, ja, es war sehr knapp, aber wir hatten dann die Pressekonferenz, wo wir als 40. Schiff bei der Wanderglob am Start bestätigt wurden. Und kurz darauf hat Tanja Burgerstein-Zimmermann, CEO von Burgerstein Vitamine, mich angerufen und hat gesagt, du hast den Startplatz, dir fehlt noch kein Titelsponsor, wir würden sehr gerne diese Rolle übernehmen. Und das hat uns gerettet. Ohne die Unterstützung von Burgerstein Vitamine wären wir definitiv nicht am Start gewesen.
Ja, ich denke, es gab ja dann auch Phasen, wo du diese Vitamine gut gebrauchen konntest. Du hast mir auch mal erzählt, dass manchmal blieb noch eine Dose Baked Beans und ein Baguette zum Abendessen. Was hat dich angetrieben, da weiterzumachen? Ich gehe davon aus, du hast dich doch ab und zu mal hinterfragt.
Nein, absolut. Es war wirklich so, dass wir jeden Rappen in die Kampagne investiert haben, von unserem Privatvermögen auch. Und es gab Tage, wo wir wirklich noch ja mit dem Münz ein Baguette in Frankreich kaufen konnten und noch eine Dose Baked Beans aus England im Schrank hatten. Wieso, dass wir nicht aufgehört haben? Ich weiß nicht. Im Segelsport wie auch im Berufsleben finde ich, es gibt nichts Schöneres, als eine Herausforderung erfolgreich zu überwinden und das Erfolgsgefühl, das man danach hat. Und für mich gibt es auch einen Satz, dass Aufgeben ist eigentlich nie eine Option, bis es die einzige Option ist. Ich glaube, wenn das Aufgeben konstant im Bewusstsein ist oder im Kopf ist, dann gibt man irgendwann auf und man muss einfach ja durchbeißen und weitermachen.
Du hast mir das Stichwort gegeben, Herausforderung. Dann gehen wir doch zur Herausforderung. Du bist im vergangenen November in Les Sables d'Olonne an der französischen Westküste an den Start gegangen, bist kurz vor dem Start in Tränen ausgebrochen. Kannst du diesen Abschied vom Festland beschreiben? Wie fühlt sich das an?
Ja, von einem emotionalen Standpunkt ist es wahrscheinlich der intensivste oder speziellste Moment in meinem Leben gewesen, weil einerseits hat man einen riesen Meilenstein erreicht. Wir haben für über 3 Jahre nichts anderes gemacht, als auf diesen Tag hinzuarbeiten. Dann steigt man aufs Schiff, man verlässt den Hafen. Es hat 450.000 Leute im Hafen. Die Stimmung ist einmalig und man ist einerseits sehr stolz und erleichtert, dass man es so weit gebracht hat, aber gleichzeitig kann man nicht wirklich das Ganze zelebrieren, weil man weiß, dass in 3 Stunden geht der Start los und dann segelt man nonstop alleine um die Welt. Deshalb ist es ein extremes Wechselbad der Gefühle in diesem Moment.
Wie hast du die letzte Nacht geschlafen vor dem Start?
Ich versuchte es ganz cool zu nehmen. Ich bin sogar am Abend vor dem Start noch 2 Bier trinken gegangen mit Freunden und Familien und Unterstützern aus der Schweiz. Und dann geht man ins Airbnb zurück und man versucht dann zu schlafen, aber an Schlaf ist nicht wirklich zu denken. Man liegt dann wach im Bett, schaut auf die Uhr und dann irgendwann morgens um drei hört man Geräusche draußen, gewisser Lärm. Man schaut mal aus dem Fenster und es sind schon zigtausende Franzosen auf dem Weg zum Hafen. Und dann merkt man, dass man etwas Spezielles macht.
Das muss ein überwältigendes Gefühl sein, vor dieser Kulisse einer von 40 zu sein, oder? Wie hast du das erlebt, diese Menschenmassen?
Ja, ich glaube, dass das Wort überwältigend ist passend, weil man kann es schon fast gar nicht verarbeiten. Es ist so einmalig, im Kanal in Les Sables d'Olonne zu sein, auf seinem eigenen Schiff, wenn man an den Start der Wanderglob geht. Und ich denke, deshalb flossen auch die Tränen, weil es sind überwältigende Gefühle.
Dann ging es los vom Trubel in die Isolation. Über 3 Monate lang warst du alleine auf hoher See. Entwickelt sich da mit der Zeit irgendein gewisser Alltag oder eine Routine oder ist da jeder Tag anders? Wie müssen wir uns das vorstellen?
ja, ich meine, das Environment, das Umfeld, wo man sich bewegt, die Natur ist sehr dynamisch, deshalb eine wirkliche Routine gibt es nicht. Aber ich habe gewisse Dinge jeden Tag, die religiös immer zur selben Zeit passieren. Das sind hauptsächlich das Herunterladen der Wetterdaten. Die werden 4-mal pro Tag publiziert. Gleichzeitig habe ich Positionsreports, wo ich sehe, wo alle Mitsegler sind. Die kriege ich 4-mal pro Tag. Das heißt, ich habe schon mal 8 Punkte während dem Tag oder während der Nacht, wo ich weiß, was ich mache. Und dann versucht man ein bisschen sein Leben oder seinen Tagesablauf nach diesen Dingen zu richten. Aber weil ich auch sehr wenig schlafe und immer nur in kurzen Rhythmen schlafe, hat man verliert ein bisschen das Tag-Nacht-Gefühl. Also ich zum Beispiel, wann soll ich morgen essen? Soll ich morgen essen, wann die UTC-Zeit sich so früh ist? Oder soll ich es machen, wenn die Sonne aufgeht? Oder soll ich es machen, wenn ich mal aufstehe? Ja, und da fällt es schwierig, eine richtige Routine zu kriegen. Aber man versucht, das Ganze ein bisschen zu standardisieren.
Wie schläfst du da?
Nicht viel.
Also am Stück oder verteilt?
Ja, also ich versuche, oder ich habe nie mehr als 40 Minuten am Stück geschlafen. Ich versuche immer noch 4 bis 6 Stunden pro 24 Stunden zu schlafen, aber nie mehr als 40 Minuten am Stück. Der Grund dafür ist, einerseits segelt das Schiff ein bisschen langsamer, wenn ich am Schlafen bin, circa 10% langsamer. Andererseits kann ich mit meinen Hilfsmitteln, meinen Systemen auf dem Schiff die Zukunft kurzfristig sehr gut voraussagen. Und sobald es längerfristig wird, wird es ein bisschen zu einem russischen Roulette. Und dieses russische Roulette war ich nicht bereit einzugehen. Deshalb bin ich grundsätzlich nur immer 40 Minuten, habe ich mich hingelegt. Und auch ein richtiges Bett gibt es leider nicht. Also ich habe einen Beanbag. Viele Leute haben den im Garten, von Fatboy, einen Beanbag. Und auf den lege ich mich dann hin und stelle meinen Wecker auf 40 Minuten und dann kriege ich ein bisschen Schlaf.
Du hast dein Boot erwähnt vom Typ Imoca 60. Für die sich nicht so auskennen, kannst du uns erklären, was sind das für Schiffe? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist da an Bord? Was eben nicht?
Ja, also die Schiffe, die Imoca 60-Klasse, diese Schiffe wurden konzipiert, nur um Regatten zu segeln, Offshore-Regatten zu segeln, auch längere Regatten, wie zum Beispiel die Vendée Globe. Sie sind auch speziell ausgelegt, damit man sie alleine segeln kann oder zu zweit. Das Schiff ist 20 Meter lang, der Mast ist 30 Meter hoch. Meine maximale Segelfläche ist 620 Quadratmeter, das sind circa 2 Tennisplätze. Und es ist nicht sehr angenehm auf dem Schiff, es ist sehr laut zum Beispiel im Schiff drin, es ist ein bisschen wie ein Klangkörper. Es ist sehr, sehr laut im Schiff drin. Ich habe, wie gesagt, kein Bett, ich habe auch keine Küche, ich habe keinen Kühlschrank, keine Gefriertruhe, deshalb auch kein frisches Essen. Ich habe keine Toilette, keine Dusche. Also wirklich nur das Nötigste, weil jedes bisschen Gewicht macht das Schiff ein bisschen langsamer. Und das einzelne Kilo spielt zwar keine Rolle, aber wenn man es dann addiert, hat man plötzlich 150, 200 Kilo mehr auf dem Schiff und das merkt man dann.
Also 3 Monate lang gefriergetrocknete Nahrung, die ja nicht wirklich schmeckt. Du bist mit einem der kleinsten Budgets gestartet. Du wusstest auch von Anfang an, gewinnen wirst du sie eher nicht. So ehrlich dürfen wir, glaube ich, sein. Wie hast du das akzeptiert,
Ja, ich glaube, man muss sehr ehrlich mit sich selbst sein, seine Limitationen kennen. Ich glaube, hätte ich mich mit den führenden Schiffen verglichen, hätte ich mir die Vendée Globe vermiest, weil man vergleicht dann, ich weiß nicht, Birnen mit Äpfeln. Auch vom Budget her zum Beispiel, ein führendes Team hat das 10-fache Budget von mir. Und hätte ich mich mit ihnen verglichen, dann hätte ich mir die Vendée Globe vermiest. Deshalb, wenn die führenden Schiffe oder als die führenden Schiffe davon gesegelt sind, dann hat mich das nicht zu fest gestört. Jedoch muss ich sagen, habe ich einige Fehler gemacht, einige Navigationsfehler. Ziemlich am Schluss der Vendée Globe habe ich einen Platz verloren aufgrund eines dummen Fehlers. Und das hat mich dann schon gewurmt. Also es kommt sehr darauf an, wieso, dass das andere Schiff wegsegelt. Ist es wegen mir, wegen einem Fehler oder wegen den Umständen? Und so konnte man das eigentlich sehr gut managen.
War dann die Vendée Globe für dich eher Rennen, also sportlicher Wettkampf, oder war es Abenteuer?
Es war ein bisschen beides. Aber für mich, wir haben uns das Ziel gesetzt, das Ziel ist, ins Ziel zu kommen. Deshalb hat es dann auch einen sehr großen Einfluss auf das Risikomanagement. Wir haben ausgerechnet, dass ich im absolut besten Fall wahrscheinlich 22. werden könnte. Und ich bin jetzt 29. geworden. Hätte ich die 22. Position angepeilt, dann hätte ich um einiges mehr Risiko eingehen müssen. Und dann hätte ich, wie, glaube ich, den Fokus auf mein Hauptziel verloren. Und das Hauptziel war, die Wanderglobe fertig zu segeln. Und auch jetzt ist lustig, ich halte sehr viele Vorträge und Anlässe wie jetzt heute. Mich fragt niemand mehr nach der Position. Es ist jetzt eigentlich fast nebensächlich, ob ich jetzt 23. wurde oder 29. Für diese erste Austragung war es für mich nicht das Ende der Welt, dass ich jetzt 29. wurde.
Du hast mal gesagt, dass du während der Vendée-Globe erfahren hast, wie groß und gleichzeitig wie klein die Welt eigentlich ist oder die Erde. Mhm. Wie hast du das gemeint?
Ja, das ist so. Ich denke, einerseits dauert es 99 Tage, um alleine um die Welt zu segeln. Ich habe 47.000 Kilometer gesegelt, sehr viel erlebt und man schaut zurück und denkt, ja, das war eine lange Zeit. Aber gleichzeitig wird die Welt auch ziemlich klein, weil als Beispiel, wir starten die Vendée Globe im November in Frankreich, es ist sehr kalt. Innerhalb von 10 Tagen sind wir auf dem Äquator, es ist fast 40 Grad. Nochmals 3 Wochen später sind wir im Schneesturm im Südpolarmeer. Deshalb ja, segelt man große Distanzen in sehr kurzer Zeit. Und die Welt wird plötzlich ziemlich klein, aber gleichzeitig ja, dauert es trotzdem 100 Tage, um alleine um die Welt zu segeln.
Nimm uns doch ein bisschen mit in dieses Südpolarmeer. Das ist ja, glaube ich, schon das Speziellste am ganzen Kurs. Wie ist es dort? Ich glaube, du hast 2 Monate lang kein Land gesehen, 6 Wochen lang kein Schiff. Wie fühlt sich das so an, dort unten unterwegs zu sein?
Kalt. Es ist sehr, sehr kalt. Ja, das Südpolarmeer, also der Indische Ozean, wie auch der Südpazifik, ist einfach riesig. Als Schweizer kennt man vielleicht das Mittelmeer und denkt, das Mittelmeer ist groß. Oder man denkt an den Atlantik und denkt, der Atlantik ist groß. Die Distanzen zwischen den Kontinenten im Süden sind absolut riesig. Gleichzeitig hat man dann ab einer gewissen, wenn man genügend weit südlich ist, hat man keine Landmassen mehr, welche die Wettersysteme aufhalten oder abbremsen oder die Wellen kleiner machen. Das heißt, man hat sehr, sehr kraftvolle Stürme. Man hat sehr große Wellen, 10 Meter, 11 Meter Wellen. Und das Ganze ist kalt. Es ist sehr grau. Man sieht die Sonne nicht sehr oft und man ist halt wirklich einfach sehr isoliert. Man ist sich bewusst, dass jetzt der nächste Mensch von mir ist der in der internationalen Raumstation und man fühlt sich ziemlich isoliert.
10 Meter hohe Wellen, das ist da so, Seekrankheit ist bei dir kein Thema.
Nein, Gott sei Dank nicht, sonst hätte ich den falschen Beruf gewählt.
Wir haben kurz vor Weihnachten miteinander telefoniert, weil ich mir überlegt habe, dass das schon sehr speziell sein muss. Weihnachten im Südpolarmeer alleine zu verbringen. Und du hast dann zu mir den Satz gesagt, weißt du, ich bin alleine, aber ich bin nicht einsam. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben? Ja. Ich meine mich zu erinnern, so schlecht fühltest du dich damals nicht? Du warst
Nein, so gut absolut, da. Absolut. Also ich bin der festen Überzeugung, dass der Offshore-Segelsport oder speziell der Solo-Offshore-Segelsport zu einem sehr großen Teil im Kopf stattfindet. Deshalb arbeite ich auch schon seit mehreren Jahren zusammen mit Dr. Wolfgang Jenewein, meinem Mental Performance Coach. Und wir haben zusammen gewisse Tools entwickelt, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Und die Isolation ist definitiv eines dieser Themen. Was wir gemerkt haben, ist, dass zumindest ich und ich glaube viele Menschen machen das, dass wir die Wörter alleine sein und einsam sein eigentlich als Synonyme verwenden. Und das ist es aber nicht. Alleine sein ist ein physischer Zustand. Ich habe niemanden um mich herum. Einsam sein ist ein rein emotionaler Zustand. jetzt nur weil ich alleine bin, heißt es nicht, dass ich einsam sein muss. Ich habe ein Team im Hintergrund, ich habe Sponsoren, ich habe Journalisten, die mich anrufen, ich habe Social Media Followers, ich habe eine Familie am Land. Ich bin ganz bestimmt nicht einsam, ich bin vielleicht allein. Und wenn man das so differenziert, ist es um einiges einfacher, damit umzugehen.
Wie viel Kontakt hast du mit daheim oder hattest du?
Sehr, sehr regelmäßiger Kontakt. Ja. Wir haben heutzutage exzellente Satellitenverbindungen. Ich kann telefonieren, als wäre ich am Land. Deshalb habe ich mit meiner Frau fast täglich Kontakt. Gleich mit meinem Team auch, mit meinem technischen Manager hatte ich täglich Kontakt. Und dann habe ich aber auch oft regelmäßig mit meiner Mutter telefoniert, mit meinem Bruder. Das hilft definitiv mir und ich glaube, das hat auch Ihnen ab und zu geholfen.
Gab es auch mal Phasen, wo dir langweilig war?
Nein, Langeweile, denke ich, ist das falsche Wort. Ich glaube, ab und zu kam eine gewisse Monotonie auf. Man ist zwar immer beschäftigt, aber man macht immer dasselbe. Die Welt wird sehr, also mein Einflussbereich ist sehr klein. Mein Schiff ist 20 Meter lang und das ist meine Welt. Und irgendwann kommt eine gewisse Monotonie ins Spiel, wo ja nicht Langeweile ist, aber man merkt schon, dass es vielleicht ein bisschen mühsam wird mit der Zeit.
Gibt es da manchmal auch Austausch mit den anderen Teilnehmenden der Vendée Globe oder gar nicht?
Ich selbst habe mich nicht mit den anderen Teilnehmern ausgetauscht. Sei es vielleicht, wenn mal jemand Geburtstag hat oder zum Beispiel als die Schweizerin Justine Metro über die Ziellinie gesegelt ist, habe ich ihr eine WhatsApp geschickt. Aber das ist der Ausnahmefall. Ich habe es bevorzugt, einfach auf mich zu konzentrieren. Und wenn ich mal mit jemandem telefonieren will, dann die Familie, anstatt die anderen Segler. Aber ich weiß von anderen Seglern in der Vendée Globe, die fast täglich miteinander Kontakt hatten. Das habe ich nicht gemacht.
Du hattest ja nicht nur eine Start-up-Kampagne. Dir ist Nachhaltigkeit auch sehr wichtig. Du bist, glaube ich, zertifiziert sogar, CO2-neutral zu segeln. Ihr Segler erlebt ja den Ozean und die Natur ziemlich hautnah. In welchem Zustand sind die Weltmeere und die Erde so?
Ja, das stimmt. Also Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Einerseits haben wir die ganze Kampagne klimaneutral durchgeführt, aber wir haben auch mit verschiedensten Universitäten, unter anderem der ETH Zürich, zusammengearbeitet, um Ozeandaten zu sammeln, um der Wissenschaft zu helfen, unser Klima weiter zu verstehen. Es ist sehr schwierig zu sagen, wie schlecht es der Welt geht. Ich kann jetzt nicht bestätigen, dass die Biodiversität im Meer abnimmt oder dass viel Müll herumschwimmt oder dass, ich weiß nicht, der Atlantik 2 Grad wärmer ist als noch vor 8 Jahren. Aber was ich bemerke als Segler ist, dass sich die Wettersysteme werden immer extremer. Also die Stürme und die Tiefdruckgebiete werden immer stärker. Die Flauten werden immer größer, die Hitzewellen werden heißer, die Kälteperioden im Winter werden immer kühler und länger. Und das hat für mich einen großen Einfluss, weil die Wetterdaten, welche wir auf dem Schiff erhalten, die basieren eigentlich auf historischen Daten. Und weil sich jetzt das Klima so schnell ändert, sind diese Wettervorhersagen nicht mehr akkurat. Also wenn ich ein gewisses System und gewisse Faktoren in der Vorhersage sehe, dann weiß ich, dass die Vorhersage wahrscheinlich das System oder den Sturm unterschätzt. Und da muss ich meine eigenen Schätzungen machen, wie dann das Wetter wirklich aussehen wird. Und so, das kann ich aus erster Hand bestätigen.
Also du musst immer noch ein paar kmh Windgeschwindigkeit draufschlagen.
Ja, oder die normalen Wettervorhersagen, die sagen den Wind voraus auf 10 Meter Höhe. 10 Meter über der Meeresoberfläche. Und ich weiß dann, dass ich zum Beispiel die Windvorhersage anschauen muss auf 300 Meter Höhe. Und je höher man oben ist, desto stärker wird der Wind.
Gab es einen Moment während dieser ganzen Reise, der sehr prägend war, der sich eingebrannt hat, von dem du deinen Enkeln vielleicht mal noch erzählen willst?
Ja, wenn ich in 20 Jahren zurückschaue auf diese Vendée Globe, denke ich, ist der intensivste Moment war im Januar im Südpazifik. Ich habe soeben den Point Nemo durchquert, der Punkt auf der Welt, wo man am weitesten weg ist vom Land. Und dann bin ich haarscharf an einem Eisberg vorbeigesegelt. Mir hat die Wettkampfleitung per Satellitentelefon angerufen und das macht sie eigentlich nie. Und dann nach ein paar Minuten Smalltalk mit dem Wettkampfleiter hat er dann gesagt, ja, sie haben die letzten Satellitenbilder angeschaut und sie haben das Gefühl, dass zwei Eisberge vor mir herumtreiben und ich sollte doch ein bisschen vorsichtig sein in den nächsten 24 Stunden. Und ich habe dann alle meine Alarmsysteme kontrolliert und überprüft, sichergestellt, dass die laufen. Und dann, ja, am Abend, es wurde dunkel, ich wollte mich hinlegen. Und dann ging der Alarm ab, ich ging auf Deck und da war ein sehr, sehr großer Eisberg neben mir. Und ich glaube, ja, langfristig, wenn ich die ganze Wanderglob komplett verdaut habe, wird es das einschneidendste Erlebnis gewesen sein, denke ich.
Wir können, glücklicherweise hast du daran gedacht, den noch zu filmen.
Hello everyone, it's Ollie. On day 60 of the Wanderglob, and you don't believe it, it's a sunset and I am just sailing past an iceberg. Quite scary to be fair, but my radar did the job and it gave me an alarm. But yeah, pretty scary thought.
Ja, hier sehen wir diesen Eisberg. Wir kennen alle das Schicksal der Titanic. Was ist das größte Risiko an der Wanderglob oder welche Risiken gehst du ein, wenn du dich auf so eine Reise aufmachst?
Also zuerst einmal würde ich sagen, dass das Risiko, welches ich eingehe, absolut vertretbar ist. Ich glaube nicht, dass wir heutzutage ein übergroßes Risiko eingehen. Wir sind sehr professionell heutzutage, wir müssen uns qualifizieren, wir müssen selektioniert werden, damit wir einen Startplatz an der Wanderglob kriegen. Für mich das ultimative Risiko wäre, wenn ich über Bord falle. Das wäre ein ziemlich finales Problem. Es kommt ein bisschen darauf an, wo es passieren würde. Im Nordatlantik, vielleicht würde mich jemand finden. Im Südpolarmeer wäre es definitiv Game Over. Das heißt, wenn man das Leben betrachtet, wäre das größte Risiko. Aber wenn man die Wanderglob anschaut, dass ich die Wanderglob abbrechen müsste, dann ist das größte Risiko entweder ein technisches Problem mit dem Schiff oder halt eben auch ein medizinisches Problem.
Wie präsent sind körperliche Probleme oder Erkrankungen?
Man muss unterscheiden zwischen Erkrankungen und Verletzungen, weil wenn man alleine segelt, segelt man eigentlich in einem sterilen Umfeld. Das heißt, ich habe niemanden um mich herum, der mich anstecken kann. Wenn ich die ersten 5 Tage gesund bleibe, sind die Chancen sehr groß, dass ich nicht an irgendwas erkranke. Ist auch so, ich habe nie den Husten gekriegt, nie eine Erkältung gehabt, nie die Grippe gekriegt. Ich war eigentlich immer topfit. Aber dass man sich verletzt, das ist ein ziemlich reales Risiko. Man muss sich dem auch bewusst sein. Also auch schon ein kleiner Schnitt am Finger. Auf dem Land wäre das kein Problem, aber auf dem Schiff muss man aufpassen, weil man hat sehr viel Schweiß um sich herum, man hat Salzwasser um sich herum, man duscht nicht, man hat vielleicht nicht die beste Hygiene, und dann muss man schauen, dass sich das nicht entzündet. Und wenn es sich entzündet, dass man sehr schnell reagiert. Also ich habe auch eine sehr große Apotheke an Bord und ich habe einen Arzt, der ist auf Standby, den kann ich anrufen und so versucht man das Risiko für eine Verletzung zu minimieren und man muss auch schauen, dass man fit genug ist, wenn man an den Start geht. Es geht nicht darum, eine absolute Maschine zu sein auf einem Fitnesslevel, aber man muss schauen, dass man das Verletzungsrisiko so tief wie möglich hält.
Wie gut bist du auf Verletzungen vorbereitet in der Selbstbehandlung?
Ich denke zwar, ich bin eigentlich ziemlich gut vorbereitet. Ich mache sehr regelmäßig 3-wöchige Kurse, wo ich lerne, wie ich jetzt mir selbst eine Infusion geben könnte oder mir selbst die eine Wunde nähen könnte oder im schlimmsten Fall einen Zahn ziehen. Alles mit Hilfe des Arztes am Land. Aber ich hoffe, ich sage immer, wenn man alles sehr gut trainiert, dann muss man es nie anwenden. Und deshalb gehe ich immer sehr brav in diese Kurse und mache die. Ist aber auch Voraussetzung, dass man den Startplatz kriegt, dass man diese Grundausbildung oder das Grundwissen hat.
Der Körper hat also mitgemacht. Gab's, was war denn der schwierigste Moment?
An der ganzen Wanderglob, ich denke mal, es gab zwei schwierige Momente. Ein schwieriger Moment war, als ich einen Motorenschaden hatte. Ich habe mein Dieselmotor, welcher sehr wichtig ist, um die Batterien zu laden, habe ich mit Salzwasser gefüllt, aus Versehen. Und ich hatte circa 5 Liter Salzwasser im Motor drin. Das war sehr knapp. Ich wusste nicht, ob ich es wieder reparieren kann. Und hätte ich es nicht reparieren können, dann ja, wäre die Wanderglob fertig gewesen für mich. Und das andere war die Flaute. Ich war mal in einem Windloch für 5 Tage, auch im Südpazifik. Und das war nicht ganz einfach. Es ist immer einfach mit, wenn man sehr viel zu tun hat, vielleicht durch einen Sturm segelt, dann denken viele Leute, das ist der schwierigste Moment. Ist gar nicht der Fall. Wenn man beschäftigt ist, dann kann man etwas dagegen ausrichten, dann kann man reagieren, das ist okay. Aber wenn man 3.000, 4.000 Kilometer weg vom nächsten Land in einer Flaute sitzt und anstatt 700, 800 Kilometer pro Tag plötzlich nur noch 30, 40 Kilometer pro Tag segelt, ist das äußerst frustrierend.
Wir schauen uns doch, bevor wir noch ein bisschen über die Flaute reden, deine Werkstatt an, als du deinen Motor reparieren musstest, das du ja offenbar geschafft hast.
So, I managed to get a line multiple times around my pulley, around the carabiner and into the cockpit. As you can see, it's a proper workshop at the moment. Very messy, but it's all happening. It's all happening. Woo-hoo-hoo! Got an engine again! Well, that took me 4 hours. Fucking hell. I'm so, so glad I've got an engine again. That could have been a race stopper. But it's purring like a little cat. Perfect. Cheers!
Man sieht die Freude. Gegen den Motorschaden konntest du ja immerhin etwas selbst machen. Gegen die Flaute leider nicht. Was denkt man da?
Ja, also ich glaube, es sind zwei ganz verschiedene Situationen, weil beim Motorenschaden konnte ich, wie du sagst, etwas ausrichten. Und ich habe das auch mit meinem Coach angeschaut. In der Wissenschaft nennt man das Radical Acceptance, radikale Akzeptanz. Ich nenne es Embrace this Shit. Das heißt, wenn mal etwas schief läuft, dann nützt es nicht, negativ zu sein, frustriert zu sein. Man muss lernen, zu akzeptieren, dass man nicht über alles die Kontrolle hat. Und da muss man seine ganze Energie dafür aufbringen, eine Lösung zu finden für das Problem. Und wie ihr gesehen habt im Video, null Negativität, sondern pure Motivation, das Problem zu lösen. Und das habe ich auch geschafft. Bei der Flaute ist es anders, weil dann kann man wie nichts ausrichten. Es ist äußerst frustrierend, aber auch dort muss man ein bisschen im Jetzt bleiben, weil es nützt nichts, sich darüber aufzuregen. Man ist in der Flaute, es war nicht meine Schuld, das Windloch hat sich ausgedehnt und es gab keinen Weg rundherum. Und da muss man sein Bestes geben im Jetzt und das Schiff, auch wenn es nur 30, 40 Kilometer sind pro Tag, vorwärts bewegen, weil irgendwann kommt der Wind wieder. Und wenn man ihm jetzt sein Bestes gibt, dann hat man auch in der Vergangenheit sein Bestes gegeben und dann sieht auch die Zukunft gut aus.
Du hast vorher von verschiedenen Werkzeugen gesprochen, die du dir mental erarbeitet hast. Das eine ist die Radical Acceptance. Was gibt es sonst noch im mentalen Werkzeugkasten des Oliver Heer?
Ja, genau. Das andere in der Flaute, das nennt man the power of now. Also eben im Jetzt zu sein, sich nicht allzu viel mit der Vergangenheit oder der Zukunft beschäftigen. Dann gibt es aber auch wie wir es vorhin besprochen haben, der Unterschied zwischen einsam sein, alleine sein. Ein weiterer Punkt ist, das war zum Beispiel beim Eisberg der Fall, wenn es sehr laut wird, wenn es eigentlich sehr panisch werden könnte, da muss man sehr ruhig werden. Je panischer die Situation sein könnte, desto ruhiger muss ich bleiben und meine Entscheidungen sehr gut überlegen und nicht hastig ein Problem versuchen, so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen, sondern so gut wie möglich. Und ich glaube, viele Menschen heutzutage, wenn sie einem Problem begegnen, dann wollen sie es so schnell wie möglich aus der Welt schaffen, anstatt so gut wie möglich. Und ja, da hilft es ein bisschen durchzuschnaufen, um mal zu überlegen, wie man etwas am besten lösen könnte.
Du sagst ja eben, wenn Panik aufkommt, muss man ruhig werden. Es gab aber eine Situation im letzten Jahr, im April 2024, da war es wahrscheinlich nicht so einfach, die Panik niederzukämpfen. Erzähl mal, was da passiert ist.
Ja, du sprichst das Race an vom April 2024. Da segelte ich eine Solo-Regatta von Frankreich nach New York. Und es war eine sehr wichtige Qualifikationsregatta. Der Rang war sekundär. Ich musste einfach ins Ziel kommen. Ich bin dann losgesegelt aus Frankreich mit dem Ziel, das Ganze sehr easy zu nehmen, einfach zu segeln, kein Risiko einzugehen. Das war auch gut für gewisse Tage, bis ich dann irgendwann nach zwei Drittel der Strecke in der Nähe von Neufundland kam ich in einen Sturm. Und das hat sich aber alles sehr gut angefühlt. Ich war sehr schnell unterwegs. Ich habe mit jedem Positionsreport bin ich in der Rangliste nach oben gegangen. Und dann hatte ich ein kleines Problem mit meinem Autopilot, nur für eine Sekunde. Aber ich war am Segeln in circa 90 km/h Wind, circa 8 Meter hohen Wellen. Und dann hat der Autopilot für eine Sekunde ausgesetzt. Und das hat dazu geführt, dass mein Schiff gekentert ist. Also der Mast zeigte nach unten, der Kiel nach oben. Das hat wiederum dazu geführt, dass ich circa 5000 Liter Wasser im Schiff hatte. Das Schiff hat sich dann wieder aufgerichtet. Aber ich habe meine Batterien geflutet mit Salzwasser. Das heißt, ich hatte keinen Strom mehr. Es war sehr eisig kalt. Es ist lustigerweise passiert, 100 Kilometer weiter nördlich, wo die Titanic gesunken ist. Und die Leute kennen den Film und wissen, wie kalt Rose und Jake waren, als sie im Wasser getrieben sind. Bei mir war es auch im April am gleichen Ort. Und es war sehr eisig kalt. Ich hatte keinen Strom mehr, keinen Autopilot, keine Satellitenverbindung mehr. Und das war ein sehr dunkler Moment. Es wird dann ja sehr kalt und das war wahrscheinlich der schwierigste Moment in meiner Segelkarriere. Ich habe schon tausende Tage auf dem Schiff verbracht, aber dieser Tag war ungünstig.
Aber eben, wir haben 90 km/h Wind, wir haben 8 Meter hohe Wellen, wir haben Kälte, wir haben Dunkelheit und du hast ja im ersten Moment keine Ahnung, schwimmt dieses Schiff noch und wie lange? Wie gelingt es dir da, wie skizziert, ruhig zu werden?
Ja, genau. Und dort hatte ich ein bisschen auch ein Problem. Also die ersten 24 Stunden ist man eigentlich in einem Überlebensmodus. Man muss mal das Wasser aus dem Schiff bringen, man muss mal schauen, dass das Schiff sicher ist. Bis ich dann, ja, nach 24 Stunden habe ich gemerkt, ich habe eigentlich eine sichere Plattform. Mir passiert nichts, ich habe ein Schiff und das sinkt nicht. Aber dann geht dann mal das Adrenalin weg und das ist dann eigentlich der schwierigste Moment, weil es dämmert einem dann, wo man ist. Man ist immer noch, das nächste Land, der nächste Hafen wäre Halifax gewesen, 1500 Kilometer neben mir. Und die Ziellinie war knapp 3000 Kilometer vor mir, New York. Ich wusste, dass wenn ich diese Regatta jetzt aufgebe und nach Halifax segle, dann ist mein Startplatz von der Wanderglob wahrscheinlich weg. Und dann hatte ich einen sehr ernsthaftes Gespräch mit mir selber und gesagt, Olli, wenn du wirklich die Wanderglob segeln willst, dann musst du diese Regatta fertig segeln. Und ein solches Schiff, 20 Meter lang, alleine zu segeln, ohne Autopilot, ohne Elektronik, ist nicht einfach. Ich habe 18 Stunden pro Tag das Schiff von Hand gesegelt. Gleichzeitig musste ich dann auch auf traditionelle Kartennavigation zurückgreifen, mit einem Kompass etc., um herauszufinden, wo ich bin. Bei Neufundland hat es sehr viel Nebel, es hat aber auch eine Schifffahrtsstraße, das heißt sehr viel kommerzieller Verkehr. Ich hatte keine Navigationslichter, kein Radar, keine nix. Und im Nebel konnte man dann die Schiffsmotoren hören von den Frachtschiffen. Sehen konnte man sie aber nicht und das war nicht ganz einfach. Aber ich habe es geschafft, habe die Ziellinie überquert und ich glaube, das war ja im Nachhinein eigentlich ein sehr wertvoller Moment, weil man versucht auch immer im Negativen das Positive zu finden. Und es hat mir gezeigt, dass ich auch in einem Worst-Case-Szenario das Schiff immer noch 3000 Kilometer in Sicherheit segeln kann. Und es hat mir auch gewisse Schwächen am Schiff aufgezeigt. Dass ich fähig war, die Batterien zu fluten, ist inakzeptabel für die Wanderglobe. Und deshalb haben wir dann genügend Zeit gehabt, im Sommer das ganze Design ein bisschen zu ändern, dass das nicht der Fall sein kann während der Wanderglobe.
Du gehst, wie du es beschreibst, bist du sehr ziemlich rational an das Ganze herangegangen. Kann das jeder lernen, diese mentale Stärke? Wäre noch gut, oder?
Eine gute Frage. Ich glaube, eine gewisse Resilienz ist vielleicht angeboren, aber ich bin überzeugt, dass jeder Mensch davon profitieren könnte, ein bisschen an seiner mentalen Stärke zu arbeiten, weil was zwischen den Ohren passiert, ist schlussendlich sehr wichtig, egal ob man auf einem Schiff ist oder in einem Büro sitzt.
Bleiben wir doch noch zwischen den Ohren und kurz nach diesem Erlebnis mit der Kenterung, wie viel Überwindung hat es dich gekostet, um dann danach wieder zu gehen, nicht Angst zu bekommen, dass nochmal das Gleiche passiert?
Ja, sehr gute Frage, weil als ich in New York angekommen bin, hatte ich 9 Tage Zeit, um mich zu erholen und das Schiff wieder in Stand zu setzen, bevor die zweite Regatta gestartet ist, von New York zurück nach Europa. Ich glaube aber, das hat mir vielleicht auch geholfen, weil ich konnte mich nicht wirklich verstecken davon. Und jetzt habe ich schon diese Regatta erfolgreich fertig gesegelt. Dann wäre es eine reine Verschwendung gewesen, hätte ich die zweite Regatta nicht in Angriff genommen. Deshalb denke ich jetzt mal, hat es mir nicht allzu viel ausgemacht. Aber ich habe mich schon stundenlang mit meinem Coach darüber unterhalten und Gott sei Dank waren auch die Windverhältnisse für das zweite Race sehr ziemlich ruhig und ich hatte dann auch eine sehr ruhige, ereignislose, erfolgreiche Regatta zurück nach Europa.
Kommen wir kehren mal zum Erfreulichen zurück. Zwar gab es an der Vendée Globe vor allem gefriergetrocknete Nahrung und nicht ein wahnsinnig bequemes Bett. Hattest du trotzdem Sachen dabei, um dich mal zu belohnen? Ich weiß zum Beispiel, du gehst nicht wahnsinnig gerne in den Mast hoch, 30 Meter, also wer macht das schon gerne? Gab es da irgendwie so ein Zückerli auf Schweizerdeutsch
gesagt? Absolut, ja. Nein, wie du sagst, also eine kulinarische Weltreise ist es definitiv nicht auf meinem Schiff. Aber ja, das ist angesprochen mit der Belohnung. Es ist sehr wichtig, dass man sich irgendwie belohnen kann, wenn man etwas erreicht oder etwas erledigt. Und die Belohnungen sind sehr limitiert auf meinem Schiff. Aber was ich gemacht habe, und das ist sehr schweizerisch, ich habe eine Kollegin von mir, sie ist Jägerin im Prättigau, und sie hat mir einen geräucherten Rehrücken vakuumverpackt in kleine Stücke. Und ich liebe einen Apero ab und zu. Und deshalb, wenn ich etwas erreicht habe oder etwas gemeistert habe, dann habe ich mir einen Apero gegönnt. Da hatte ich vakuumverpackte Essiggurken, ein kleines Säckchen Senf, Tommy-Senf und ein bisschen Rehrücken mit einem englischen Cracker. Und das ist Gold wert, wenn alle andere Nahrung nur aus einem Plastikbeutel kommt.
Von französischen Seglern weiß man, dass der Rotwein manchmal auch da mitfährt an der Vendée Globe. Was gab es denn zu trinken zum Apéro?
Bei mir gab es leider ein bisschen Sirup, gemischt mit ein paar Burgerstein-Tabletten. Nein, ich hatte eigentlich ein trockenes Schiff. Ich hatte jedoch dabei, ich hatte eine kleine Flasche Rum dabei, für jedes, um einen Schluck zu trinken an den großen Cups, sowie auf dem Äquator. Und wir hatten eine kleine Flasche Champagner dabei für Weihnachten oder Silvester. Aber das war's. Deshalb, man hat auch nicht das Verlangen, Alkohol, oder zumindest ich habe das Verlangen nicht, Alkohol zu trinken auf dem Schiff, weil wenn man ein bisschen, ja, etwas trinkt, dann will man nicht nach 40 Minuten wieder aufstehen.
Du hast gesagt, einen kräftigen Schluck Rum nach Seemannsart an jedem Cup. Das letzte davon ist das Cup Horn. Das ist ziemlich legendär, glaube ich, unter euch Segler. Wie speziell war der Moment, dass du dort ankamst?
Ja, ich glaube, abgesehen vom Eisberg ist Cup Horn definitiv der einschneidendste oder das einschneidendste Ereignis der ganzen Bondi Club gewesen, weil, wie du gesagt hast, ist es ein riesen Meilenstein, wenn man segelt. Man verlässt endlich das Hyperlarmeer, man verlässt die Eisberge, die Stürme, die großen Wellen, die Kälte, das Graue. Man sieht plötzlich Land, weil man segelt sehr neu am Land vorbei. Das letzte Land, das ich gesehen habe, war am zweiten Tag der Wanderglob, die Nordküste Spaniens. Und dann habe ich für 7 Wochen, 8 Wochen kein Land gesehen. Und dann sieht man die Bergen von Patagonien, die Anden. Und das Wetter ändert sich auch sofort. Also die Wellen werden kleiner, der Wind geht von 45 Knoten auf 20 Knoten. Das Wasser ist plötzlich nicht mehr schwarz, sondern grünlich, bläulich. Die ersten Delfine kommen wieder. Und dann dreht man links ab und man segelt dann auch wieder Richtung Ziellinie. Man ist wieder im Atlantik. Das Wasser, das kennt man. Und deshalb ist es ein riesen Meilenstein. Ich muss aber sagen, ich habe ein bisschen im Mentalen ein bisschen einen Fehler gemacht, weil ich habe mich so auf dieses Kap Horn gefreut. Und das war wie der einzige Meilenstein, auf den ich mich konzentriert habe. Und es war ein harter Meilenstein, weil ich kann die Meilen abzählen. Ich weiß noch ganz genau, ich weiß, es sind 1000 Meilen, 500 Meilen, 200 Meilen, 100 Meilen. Und als ich es dann umrundet habe, habe ich gemerkt, dass es ja immer noch 7000 Meilen sind bis nach Frankreich. Und keine einfachen Meilen. Deshalb habe ich dort ein bisschen im Mentalen einen Fehler gemacht. Aber es war definitiv ein spezieller Moment. Und dann konnte ich auch noch mit dem Leuchtturmwärter vom Kap Horn via Funk kommunizieren. Und der hat mir auch ein bisschen leid getan, weil der sitzt mit seiner Familie auf einem Fels in der Mitte von nirgendwo. Und das Einzige, was er eigentlich machen kann, ist ab und zu mal mit einem Segelfunken, der vorbeisegelt. Aber ja, das war amüsant, mit ihm sprechen zu können.
Jetzt schauen wir uns doch noch kurz an, dieses Gespräch mit dem Lotsen.
This is Chitana, solo sailor. I can hear you loud and clear.
Welcome to Chilean National Waters.
Genau, du hast es vorher beschrieben, es geht links weg und dann nach 7000 harten Seemeilen ist man dann zurück in Les Sables d'Olonne. Du warst 99 Tage allein und kommst dann ins Ziel und plötzlich hat es wieder Leute. Was ist das für ein Gefühl?
Das Ganze wirkt ein bisschen surreal fast, ein bisschen absurd, weil man ist so lange alleine und man ist... Ich bin auch happy allein. Also ich war lange happy auf meinem Schiff. Natürlich freut man sich extrem auf die Ziellinie und auf Zivilisation und auf normales Essen, auf ein Bett, auf eine Dusche, auf die Familie, auf die Frau. Aber gleichzeitig kommt man dann der Ziellinie näher und bei mir ist es in typischer Zürichsee-Manier, hatte es null Wind. Ich war komplett stationär, circa 2 Meilen vor der Ziellinie. Gleichzeitig hat man 25 Begleitboote, man hat Fernsehkameras auf sich gerichtet und die schauen dich an und ich schaue sie an und sage, ja, bitte lass mich alleine, ich muss zuerst mal die Wanderglob fertig segeln. Aber dann geht man in den Hafen, also zuerst überkreuzt man die Ziellinie, dann innerhalb von 30 Sekunden ist das Team auf dem Schiff, dann die Sponsoren, die Familie und dann geht man in den Hafen und es hatte 3.000, 4.000 Leute im Hafen, welche nur auf mich gewartet haben, dass ich zurück in den Hafen komme. Und da merkt man, dass man etwas Spezielles erreicht hat, weil wenn man alleine auf dem Schiff ist, hat man den Bezug nicht. Und natürlich sagt mir mein Team, okay, der letzte Video, den du geschickt hast, wurde 30 Mal angeschaut auf Instagram. Aber das Ganze ist ein bisschen irrelevant. Und plötzlich sieht man all diese Tausenden von Leuten und man ist der absolute Mittelpunkt für eine Weile und es ist sehr speziell und auch nicht ganz einfach, weil der Kontrast ist riesig.
Wie lange hat es gedauert hinterher? Also du hast in kurzen Abständen geschlafen. Ich gehe nicht davon aus, dass man dann nachher plötzlich einen normalen Schlafrhythmus hat.
Nein.
Du hast mir auch mal erzählt, dass du Menschenmassen nicht so gerne hattest.
Wie
lange dauert das?
Es ist schwierig genau zu nennen, wie lange es gedauert hat. Ich denke, es hat so circa 4 bis 6 Wochen gedauert, nach 4 bis 6 Wochen ging ich das erste Mal in die Ferien und ich glaube, die Ferien war eigentlich der Punkt, wo mein Körper wie ein Reset gemacht hat. Aber ich habe für viele Wochen konnte ich wirklich nicht schlafen oder ich musste nicht schlafen. Der Körper war happy mit 4 Stunden Schlaf, also ich konnte ohne Probleme um morgens um 2 ins Bett und morgens um 6 wieder aufstehen, zwischendurch noch 3-mal aufwachen sowieso, weil ich mir es nur gewöhnt bin, 40 Minuten am Stück zu schlafen. Und das war nicht ganz einfach. Für mich nicht wirklich ein Problem. Für meine Frau war es ein größeres Problem. In der ersten Woche hat sie es noch süß gefunden und herzig gefunden. In der zweiten Woche hat sie sich angefangen aufzuregen und in der dritten Woche ist sie ins Gästezimmer. Ja, und auch das Abschalten mental. Ich konnte wie nie abschalten. Ich konnte nicht auf der Couch liegen an einem Sonntag und die Zeitung lesen oder ein Buch lesen oder Fernsehen schauen. Das war unmöglich. Ich musste immer irgendetwas machen. Und das, ich habe dann oft auch mit meinem Coach darüber gesprochen und er sagt, mein Körper war für 99 Tage in einem Ausnahmezustand und du kannst jetzt nicht einfach erwarten, dass der Körper sofort merkt, dass du wieder am Land bist und er komplett, ja, sich entspannen kann. Und deshalb hat es eine Weile gedauert.
Und dann eben die Ferien und die Ferien sind aber vorbei. Was machst du eigentlich jetzt gerade?
Also ich verbringe im Moment sehr viel Zeit in der Schweiz. Einerseits halte ich sehr viele Vorträge und Anlässe wie heute. Aber gleichzeitig sind wir wieder mit Vollgas dran, die nächste Kampagne aufzugleisen. Ich habe es noch nicht satt. Ich würde die Vendée Globe extrem gerne nochmal segeln. Aber damit ich segeln gehen kann, brauchen wir Partner, die die Kampagne unterstützen. Wir brauchen ein neues Schiff, wir brauchen eine neue Basis. Und das braucht sehr viel Zeit. Und deshalb verbringe ich im Moment die meiste Zeit hier in der Schweiz.
Was reizt dich daran, das nochmal zu versuchen?
Ja, wir haben es vorhin erwähnt, dass bei der ersten Vendée Globe war das Ziel. Ins Ziel zu kommen. Deshalb war es auch, wie du es gesagt hast, ein bisschen ein Abenteuer. Der Wettbewerb war ein bisschen sekundär. Ich würde es extrem gerne nochmal segeln, aber dieses Mal schnell. Weiß nicht, 20 Tage schneller. Aber gleichzeitig gibt es auch noch ein zweites Race, das um die Welt geht. Das findet im 2027 statt. Das ist das Ocean Race. Dort segelt man auch um die Welt. Man startet im Mittelmeer. Man segelt dann eigentlich den ähnlichen Kurs wie die Vendée Globe, aber in 8 Etappen. Und ich bin nicht alleine auf dem Schiff, sondern wir sind zu viert auf dem Schiff. Und das würde mich sehr, sehr reizen, dort mitzumachen.
Was ist denn angenehmer, alleine zu segeln und die Isolation auszuhalten oder im Team und die Macken der Kolleginnen und Kollegen?
Ich habe sehr viele Jahre nur im Team gesegelt. Das Solo-Segeln habe ich eigentlich erst vor vier Jahren angefangen. Deshalb kenne ich beide Welten sehr gut. Und beide Welten haben Vor- und Nachteile. Das Solo-Segeln ist sehr hart, aber es ist auch sehr ehrlich. Wenn es gut läuft, dann kannst du dir selbst auf die Schulter klopfen. Wenn es nicht gut läuft, kannst du die Schuld niemandem anderen geben als dir selbst. In einem Teamsport oder wenn man zu viert auf einem Schiff unterwegs ist, ist es ein sehr stressvolles Environment. Und es ist nicht ganz einfach, klarzukommen und vor allem sehr gut dann auch gute Leistung leisten zu können in einem Team. Deshalb, ja, ist es schwierig. Ich könnte jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber ich denke, die zwei komplementieren sich sehr gut und ich würde sehr gerne im Team um die Welt segeln.
Also wir halten fest, Ocean Race 2027, Vendée Globe 28, was brauchst du dazu?
Was brauche ich dazu? Natürlich brauchen wir zuerst einmal, wir brauchen die richtigen Partner für diese Kampagne und wir brauchen sie, denke ich mal, ziemlich bald, weil jeder Tag, den ich eigentlich in der Schweiz verbringe und nicht auf einem neuen Schiff auf dem Meer, ist ein Tag, den ich nicht trainieren kann, ein Tag, in dem ich mich nicht mit dem neuen Schiff auseinandersetzen kann. Deshalb sind wir sehr stark auf der Suche nach neuen Partnern und hoffen auch, dass wir das sehr bald finden, dass wir dann die neue Kampagne in Angriff nehmen können.
Wir sind gleich zurück. Journalismus live erleben. Jetzt mit dem NZZ Live Podcast. Damit hört ihr jeden Monat bis zu 2 Stunden der spannendsten Mitschnitte unserer Live-Veranstaltungen. Ihr begleitet interessante Gespräche mit bekannten Persönlichkeiten, moderiert von unseren Redaktorinnen und Redaktoren. Und das überall, wo es Podcasts gibt. oder ihr seid direkt vor Ort dabei. Unser aktuelles Programm und alle Ticketinfos findet ihr unter nzz.ch/live.
Vielleicht gibt es dazu oder zu anderen Themen noch Fragen. Da hinten gibt es, glaube ich, auf dieser Seite zwei Fragen. Zuerst die hintere, gerne.
Grüezi miteinander. Dass Leute in der Wüste Halluzinationen haben können, das habe ich mal gelesen. Gibt es das auch auf dem Meer?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass die Halluzination ortsgebunden ist. Ich glaube, die ist mehr schlafgebunden. An der Wonderglobe hatte ich jetzt nie Halluzinationen. Also ich war nie so müde, dass ich zu diesem Punkt gekommen bin. Aber es hat mal eine Regatta gegeben, die erste Solo-Regatta, welche ich gemacht habe, die Route du Rhum von Saint-Malo nach Guadeloupe. Und dort habe ich in der Mitte des Atlantiks, bin ich nach einem kurzen Powernap aufgestanden, habe entschieden, dass es Zeit ist für einen Kaffee. Und ich habe mir 2 Tassen Kaffees gemacht, weil ich überzogen war, dass mein Trainingspartner auch noch auf dem Schiff ist. Und ich ging durch den ganzen Prozess, dass ich schlussendlich mit 2 Tassen dort stand. Und erst dann hat es mir gedämmert, dass ich alleine auf dem Schiff bin und eigentlich die Regatta segle und nicht am Trainieren bin. Und ich glaube, das könnte man als Halluzination einstufen.
An der Vendée Globe ist dir das aber nicht passiert.
Nein, Gott sei Dank nicht.
Meine Frage bezieht sich darauf, ich meine, als normaler Schweizer Segler hat man normale Yachten mit Kiel. Für mich ist es jetzt sehr unvorstellbar, dass eine Yacht kentern kann. Mhm. Wenn du willst, könntest du noch darauf eingehen, wie das genau passiert ist?
Ja, das kann ich. Und zwar, einerseits waren die Wellen sehr hoch und sehr plötzlich sehr hoch. Ich hatte zu viel Segel oben. Ich hatte noch immer einen ziemlich großen Spinnaker oben. Ich denke jetzt mal, ich hatte circa, 450, 500 Quadratmeter Segelfläche oben. Und dann ist der Autopilot hat kurz einen Aussetzer gemacht und dann hat's, und das passiert ziemlich oft auf einem Segelschiff, dass man auf Deutsch nennt man das einen Sonnenschuss, im Englisch einen Broach, dass der Mast eigentlich horizontal auf der Wasseroberfläche liegt. Jetzt normalerweise stellt sich das Schiff wieder auf. Bei meinem Schiff, wir haben aber das ganze Gewicht, alle Ersatzsegel, das ganze Essen, alle Ersatzteile auf einer Seite. Wir haben aber auch 2,5 Tonnen Wasserballast im Schiff drin. Das ist auch auf der falschen Seite. Dazu kam, dass ich auf meiner Winch vom Spinnaker einen sogenannten Überläufer hatte. Das heißt, dass das Segel löste sich nicht mehr und dann hat sich ein 250 Quadratmeter großes Segel mit Wasser gefüllt und dann brauchte es noch eine große brechende Welle und das hat dann dazu geführt, dass ich ging nie bis 180 Grad, aber ich ging bis 100, ich glaube es waren 135 Grad. Und das genügt, dass man für einen Moment ein bisschen die Orientierung verliert im Schiff drin, weil der Boden wird zur Decke, der Decke wird zum Boden. Und ja, so ist es passiert.
Sehr interessant, danke. In der Schweiz redet man nicht über Geld. Aber ich frage, wie viel Geld davon reden wir das mal?
Also die letzte Kampagne, ich kann sagen, was die letzte Kampagne war. Die letzte Kampagne haben wir mit einem höheren 6-stelligen Betrag pro Jahr können durchführen. Jetzt für die nächste Kampagne ist es das X-fache. Wir reden einen höheren 1-stelligen Millionenbetrag mindestens. Aber um das Ganze ein bisschen relativieren, also Teams, die vorne mitsegeln, für eine 4-Jahres-Kampagne haben die etwa zwischen 30 und 35 Millionen. Für 4 Jahre. Also es ist sehr kapitalintensiv. Aber schon nur, wenn wir schon nur einen Bruchteil von dem Budget erreichen, sind wir schon sehr happy und wissen, dass wir eine gute Kampagne können durchführen.
Ja, vielen Dank. Mich würde interessieren, wo Ihr Camper stand in England. Frage 1 und Frage 2. Die Gefahr von Kollisionen mit Walfischen während der Regatta, besteht die oder habt ihr Alarmsysteme auf dem Boot, welche Kollisionen verhindern?
Also die Basis, jetzt ich habe 8 Jahre meines Lebens in Südengland verbracht, in einem Dorf, das nennt sich Hamble, das ist im Solent, zwischen Portsmouth und Southampton. Dort gibt es mehr Schiffe als Menschen, das ist sehr gut, wenn man segelt. aber die letzte Kampagne, die Wanderclub-Kampagne, haben wir aus Frankreich ausgemacht, in der Bretagne, da waren wir in Port-la-Forêt. Das ist so zwischen Lorient und Brest. Und zur zweiten Frage, die Kollision mit den Walfischen. Ich hatte eine Streifkollision mit einem Walfisch vor Cape Town. Das Schiff bremste sehr plötzlich ab. Und ich habe dann nach hinten geschaut und habe die Heckflosse gesehen. Die war sehr, sehr groß. Gott sei Dank ist mir nichts passiert und dem Schiff nichts passiert und dem Walfisch auch nicht. Aber es ist ein reales Risiko. Der Grund ist, weil wir keine Sonargeräusche produzieren und gleichzeitig sehr schnell unterwegs sind. Und Walfische sind Säugetiere und die schlafen auf der Wasseroberfläche und sie hören uns nicht und wir sehen sie nicht zwingend. Wir haben aber Systeme auf dem Schiff, um Kollisionen zu minimieren. Einerseits haben wir eine Art Hundepfeife im Kiel. Also es ist ein kleiner Sender, der sendet ein Hochfrequenzsignal ins Wasser und das sollte eigentlich Walfische wecken. Und gleichzeitig haben wir eine Kamera auf dem Top des Masts. Das nennt sich Oscar, das System. Und das scannt eigentlich die Wasseroberfläche 600 Meter vor dem Schiff. Und sollte Alarm schlagen, wenn ein Gegenstand im Wasser ist, sei es ein Walfisch, sei es ein Ölfass, ein Holzpalett, eine Fischerboje. Aber dieses System ist noch nicht 100% ausgereift. Und obwohl 600 Meter nach viel Tönen, wenn ich am Schlafen bin und mit 25 Knoten mit 40 Stundenkilometer unterwegs bin, dann sind 600 Meter leider nicht sehr viel. Da muss ich sehr schnell reagieren.
Foilboote waren ja auch dort ein Thema. Möchten Sie nächstes Mal auch mit Foil fahren? Und wenn ja, birgt das größere Gefahren auch?
Ich will absolut mit einem foilenden Schiff segeln. Ich glaube, wenn man sich das Ziel setzt, eine wettbewerbsfähige Kampagne aufzugleisen, dann braucht man Foils. Wenn man keine Foils hat, in einem Startfeld von 40 Schiffen, wäre es eine Illusion zu denken, dass man besser ist als Platz 20, sagen wir es mal so. Deshalb absolut mit Foils. Ich kenne Gott sei Dank die foilenden Schiffe sehr gut, weil ich mit Alex Thompson auf der Hugo Boss ca. 50.000 Seemeilen gesegelt bin. Es birgt mehr Risiken. Einerseits wegen Kollision, weil man der Querschnitt des Schiffes unter der Wasseroberfläche ist viel größer, wenn man diese Tragflächen hat. Das heißt, das Risiko, dass man eine Kollision hat, ist um einiges größer. Und gleichzeitig ist das Leben auf dem Schiff um einiges anstrengender, weil die Bewegung des Schiffes, die ändert sich extrem und die Schläge sind viel intensiver. Und deshalb muss man auch im Ergonomischen dann sehr aufpassen, dass man gut auf sich aufpasst. Das heißt, wenn man ein Bett hat, dass das gedämpft ist, auch wenn man einen Sitz hat im Cockpit oder beim Computer, dass die alle gedämpft sind, weil es gab in den letzten 3 Jahren gab es 3 Hirnerschütterungen in unserer Schiffsklasse. Die sind nicht passiert, weil sie sich den Kopf angeschlagen haben, sondern nur wegen den konstanten Schlägen, die der Mensch kriegt. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man das ein bisschen mit in Bezug nimmt und das Ergonomische auch anpasst.
Kannst du ganz kurz, damit alle Bescheid wissen, erklären, was Foils sind?
Ja, absolut. Das sind, man nennt sie auch Hydrofoils. Vielleicht kennen es die Leute noch von den, ich weiß nicht, Fähren in Italien, auf den italienischen Seen gab es die ab und zu. Es sind eigentlich wie Tragflächen eines Flugzeuges, aber weil Wasser 1000-mal dichter ist als Luft, müssen diese Tragflächen nicht sehr groß sein. Die Flügel sind ca. 6 Meter lang auf jeder Seite des Schiffes und das hilft dann, dass das Schiff aus dem Wasser kommt, die Verdrängung nimmt ab und das Boot beschleunigt und segelt durch das viel schneller.
Wissen wir jetzt auch. Und da hinten hat es noch eine Frage.
Mein Name ist Krigi Gmür. Oli, wir sind uns genau vor 30 Jahren zum ersten Mal begegnet an der Primarschule in Lenkis im Jona. Wir wussten damals sehr genau, wo unser Zuhause ist. Unser Reihe war der Schulweg, wo wir unser Unwesen trieben. Mittlerweile warst du Jahre in Asien, du hast ein Haus in England, du bist immer noch in Rappi. Wo ist heute dein Zuhause und inwiefern können die Weltmeere für dich ein Zuhause sein, wo du ja mittlerweile sehr viel Lebenszeit auch verbringst?
Ja, sehr schön, dich hier zu sehen. Obwohl ich sehr oft gereist bin und an verschiedensten Orten auf der Welt schon gelebt habe und auch jetzt, wie gesagt, in England teils lebe, in Frankreich teils lebe und in der Schweiz teils lebe, ist Rapperswil und der Zürichsee immer mein Zuhause. Ja, dort bin ich aufgewachsen. Da werde ich auch weiterhin sehr viel Zeit verbringen. Aber für mich ist auf, ich habe irgendwie gelernt, dass Zuhause ist nicht zwingend an einen Ort gebunden, sondern mehr an Personen. Ich fühle mich sehr wohl und fühle mich eigentlich schon fast zu Hause, egal wo ich bin, solange ich Familie und Freunde dabei habe.
Wie fühlt es sich an, wenn man nach 99 Tagen erstmals festen Boden unter den Füßen wieder hat? Ich war mal 14 Tage im Atlantik bei ziemlichem Wellengang und als ich zurückkam, erstmals wieder fixen Boden unter den Füßen hatte, etwa 1 bis 2 Tage schwankte alles um mich herum, bis ich wieder mich gewöhnt hatte an die an den festen Boden. Wie war das bei dir?
Ja, bei mir, ich habe das Problem nicht mehr. Ich hatte das Problem aber, als ich angefangen habe, oft zu segeln. Ich mag mich noch erinnern, als ich das erste Mal den Atlantik überquert habe, bin ich in der Karibik angekommen und es hat alles geschaukelt für 2 Tage. Jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 16 Transatlantik-Trips gemacht. Mein Körper gewöhnt sich langsam dran. Der kann ein bisschen, zumindest das körperliche, physische, kann unterscheiden, ob ich jetzt auf dem Schiff bin oder nicht. Aber bei der Wanderglobe kam noch hinzu, dass ich eigentlich vom Schiff direkt in die Pressekonferenz ging und von der Pressekonferenz direkt an den Apéro und dort floss reichlich Champagner. Deshalb weiß ich nicht, ob das Schaukeln vom Champagner herkam oder von einem fehlenden Gleichgewichtssinn.
Ja, Oli, mal Gratulation nochmal. Das ist wirklich eine riesige Leistung, was du da gemacht hast. Was mich wundern nimmt, ist, du hast ja das Trockenfutter oder Trockenessen gehabt. Entschuldigung. Und wie ich gelesen habe, hast du ja auch abgenommen und hast trotzdem müssen, ich glaube, 5'000 Kalorien pro Tag essen. Wie war es denn, als du zurückgekommen bist? Ich nehme nicht an, dass du dann gerade Pommes frites und Schnitzel hineinliegen. Hat das eine Zeit gebraucht, um deine Ernährung wieder normal?
Ja, das ist eine gute Sache, die du da ansprichst. Ich habe auch nicht genau gewusst, wie sich mein Körper daran wird gewöhnen, wieder an normale, frisches Essen und Gemüse und Früchte etc. Aber lustigerweise habe ich nach 2 Tagen auf dem Land ziemlich starke Magen-Darm-Grippe bekommen. Ich habe das Gefühl, mein Immunsystem war wie in der Ferien gewesen, nach 99 Tagen allein. Und in Les Ables-d'Olonnais haben extrem viele Leute die Magen-Darm-Grippe bekommen. Und ich habe sie dann auch bekommen. Und ich habe das Gefühl, das ist wie, hat sich mein Körper komplett geleert. Und das ist wie ein Reset gewesen. Und von dort ist es eigentlich nur noch aufwärts gegangen.
Du bist wirklich ein sehr, sehr positiver Typ.
Ja, absolut.
Ich habe noch eine kurze Frage. Der Rura will doch eine Art Schweizer Nazi, also so habe ich es zumindest gelesen, er will eine Art Schweizer Nazi aufstellen, beziehungsweise für das Open Race, oder wie heisst das?
Ocean Race.
Ocean Race, okay. Mhm. Ist das eine Option für dich oder ist das ein Konkurrent?
Nein, ich habe das auch erst, also ich habe das Gefühl, dass ich das Ganze eine Schweizer Segelnazi nennt. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen ein Konstrukt vom Blick, weil dort habe ich es auch heute gelesen. Die Sache ist, ich weiss auch nicht genau, wie er sich das vorstellt, weil beim Ocean Race ist sogar eine von der Regeln, dass mindestens 2 Nationen auf dem Schiff sein müssen. Also er wird natürlich, er segelt mit Elodie Metro zusammen, ist eine sehr gute Schweizer Seglerin, Schwester von der Justine Metro. Er segelt mit dem Simon Koster zusammen, ein Zürcher, der auch ein sehr guter Segler ist. Der Alan selber ist auch ein guter Segler. Aber so viel es mir ist, muss auch ab und zu mal ein Nicht-Schweizer zusammenkommen. Ich schätze es sehr und ich finde, es ist unterstützenswert, dass er wird Schweizer, speziell Nachwuchssegler, ins Offshore-Segler bringen, weil der Sprung vom, sagen wir jetzt mal, Genfersee aufs Meer ist immer noch gross. Und wenn er sein Team oder seine Kampagne als Plattform dort anbietet, dass er jungen Segler die Plattform geben, dann ist das unterstützenswert. Aber dass es jetzt wirklich ein Nazi ist, wo Schweizer Kreuz auf den Jacken ist, habe ich meine Zweifel dran. Aber mal schauen, ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen.
Könnte auch die NZZ lesen anstatt des Blicks.
Ganz genau.
Danke. Gibt es noch eine Frage zur Belohnung für diesen Applaus?
Danke.
Wenn man über eine so lange Zeit so wenig schläft, wie kann man sicherstellen, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, konzentriert bleibt? Ich nehme an, das ist eine große Herausforderung.
Ja, das ist nicht ganz einfach. Seine eigene Müdigkeit zu erkennen ist sehr wichtig bei mir. Und ich habe das Ganze, glaube ich, okay gemanagt, aber ich habe auch 1-2 dumme Fehler gemacht, welche bestimmt auch passiert sind aufgrund der Müdigkeit. Aber es ist natürlich immer ein Abwägen. Entweder schlafe ich viel, dann segelt das Boot aber im Durchschnitt ein bisschen langsamer, mache ich dafür gute Entscheidungen. Oder ich schlafe sehr wenig, segle das Schiff schnell, dafür mache ich vielleicht strategisch falsche Entscheidungen. Diese Gratwanderung ist extrem schwierig. Was bei mir einfach wichtig ist und was ich mir auch immer sage, ist, wenn man mal eine falsche Entscheidung trifft und dann den Preis dafür auch zahlt, wenn man eine Position verliert zum Beispiel, dann nützt es nichts, sich darüber aufzuregen, weil der Fehler ist passiert. Das Einzige, was zählt, ist, ja, nach vorne zu schauen und weiterzumachen und versuchen, den Fehler nicht zu wiederholen. Aber das Abwägen, wie viel Schlaf man braucht, ist nicht einfach.
Vielen herzlichen Dank der NZZ und dir, Oli, für diesen interessanten Abend. Ich weiß, die größte Herausforderung jetzt ist das Geld. Gibt es aber auch eine Möglichkeit, ich weiß, ihr sucht große Partner, gibt es eine Möglichkeit, dass Privatpersonen, so wie wir, uns irgendwie beteiligen können? Und wenn ja, wie würde das gehen?
Ja, genau. Also wir haben das schon in der ersten Kampagne so aufgebaut. Wir hatten einerseits einen Unterstützerclub, einen Supporterclub, wo Privatpersonen mitmachen können oder Mitglied werden können. Und dann haben wir mehrmals pro Jahr exklusive Anlässe durchgeführt. Wir haben aber auch einen KMU-Club gegründet, weil in der Region Zürich gibt es extrem viele KMUs, die können sich zwar vielleicht ein komplettes Sponsorship nicht leisten, werden aber werden trotzdem sehr gerne Teil der Kampagne und der Reise. Und das haben wir in der letzten Kampagne angeboten. Und sobald die neue Kampagne ein bisschen Hände und Füße kriegt und das Ganze definitiv weitergeht, dann werden wir solch einen Club definitiv wieder lancieren, weil das Feedback war sehr, sehr positiv von der ersten Kampagne.
Können Sie schon sagen, mit welcher Generation im Okka das Projekt dann weitergeht? Aktuell, letzte oder ältere?
Es ist natürlich alles abhängig, einerseits vom Budget, aber andererseits auch von der Verfügbarkeit der Schiffe. Im Idealfall, denke ich, im besten Fall haben wir ein Schiff, das 4 Jahre alt ist. Das heißt, das ist einmal die Wanderclub gesegelt oder vielleicht einmal schon das Ocean Race gesegelt. Aber realistischerweise denke ich, dass es wahrscheinlich ein Schiff wird sein, welches schon 2-mal um die Welt gesegelt ist. Das heißt, 8 Jahre alt. Ist auch nicht ein Riesenunterschied, wenn die Schiffe kommen eigentlich immer im 4-Jahres-Rhythmus, werden die Schiffe gebaut. Und mit jedem neuen, alle 4 Jahre sieht man dann, ob die neuen Designs und die neuen Technologien, ob das eine Evolution ist zur vorherigen Generation oder ob es eine Revolution ist. Und zwischen der letzten und vorletzten Vendée-Globe war es mehr eine Evolution als eine Revolution. Das heißt, die Unterschiede zwischen den Schiffen sind nicht so groß. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass man auch mit einem 8-jährigen Schiff, wenn man es gut aufrüstet und gut wartet und intelligente Entscheidungen trifft, dann ist man auch immer noch sehr wettbewerbsfähig mit einem 8-jährigen Schiff.
Ich habe noch eine praktische Frage. Wie viel Wasser hast du mitgenommen oder gibt es eine Entsalzungsanlage?
Gute Frage. Ich habe während der Vendée-Globe im Durchschnitt fast 7 Liter Wasser pro Tag konsumiert. Einerseits habe ich viel getrunken, andererseits ist alle meine Nahrung gefriergetrocknet. Das heißt, jede Mahlzeit benötigt fast 1,5 Liter Wasser, nur um das aufzukochen oder aufzubereiten. Hätte ich alles Wasser mitnehmen müssen, wären das circa was ja, 700 Liter Wasser gewesen, zu schwer, einiges zu schwer. Deshalb haben wir Wassermacher auf dem Schiff, Entsalzungsanlagen. Das sind kleine Maschinen, lustigerweise aus der Schweiz, von der Firma Katadin. Die sind weltweit führend in Entsalzungsanlagen. Und das ist diese Anlage, die produziert circa 4 Liter Trinkwasser pro Stunde und braucht sehr wenig Strom, ist sehr leicht. Und weil das Ding so wichtig ist, habe ich auch ein komplettes Ersatzsystem dabei, weil mein Wassertank auf dem Schiff, der ist 10 Liter. Also ich, wenn die Maschine nicht mehr läuft, dann geht mir sehr bald das Wasser aus. Und wenn mir das Wasser ausgeht, dann ist die Wanderglocke ziemlich schnell mal fertig.
Das hoffen wir nicht.
Nein.
Danke, Oliver, warst du hier. Danke für die Offenheit, deine Geschichten. Es war sehr spannend. Alles Gute.
Merci.
Für die nächste Wende, glaube ich, denke, die eine oder der andere in diesem Saal wird vielleicht den Tracker das nächste Mal noch genauer verfolgen. Merci vielmal.
Perfekt, danke vielmals. Merci.
Das war NZZ Live. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht unsere NZZ Live-Veranstaltungen gerne auch vor Ort. Wir laden euch herzlich ein zum Denken, Fragen und Mitdiskutieren. Alle Infos zu den Tickets und zum aktuellen Programm findet ihr hier in den Shownotes und unter nzz.ch/live.